Lass mich mit einer Geschichte beginnen, die ich hier schon öfters vorgelesen habe und vielleicht kürze ich es ein bisschen. Mir gefällt sie auch aus eigener Erfahrung, so eine der typischen Arbeiten in den Klöstern, sei es in Burma oder in Korea oder sonst wo, ist Blätterkehren. Und es ist meistens in der Früh und manchmal auch noch am Nachmittag. Und es gibt immer genug zu kehren, weil wenn es heiß, die heiße Jahreszeit kommt speziell, dann ist es wie Herbst bei uns, da fallen die Blätter ab und es gibt viel zu kehren und an anderen Jahreszeiten ein bisschen weniger. Sonst sind die Wege weg. Und das macht was aus, wenn ein Weg einfach schön ausschaut. In einem Kloster, in dem ich immer wieder mich aufgehalten habe, gibt es einen Rundweg, das ist 800 Meter lang, rund um das Kloster, durch den Wald teilweise. Und es ist wunderschön, diesen Weg zu gehen. Aber die Aufgabe hauptsächlich der Mönche ist, diesen Weg zu kehren. Und einer kann nicht 800 Meter kehren, aber man hat so ein Stück. Unlängst hatte ich ein Viertel des Weges und hatte das zu teilen mit drei Schweizern. Und die Anleitung war, kehr, aber kehr nicht jedes Blatt, weil sonst wirst du nicht fertig, weil es ist nur eine halbe Stunde Zeit. Und die haben alles weggekehrt, aber die haben den Viertelweg nicht geschafft, sondern nur 10 Meter. Es war perfekt. Aber es war zu wenig. Das heißt, dann habe ich irgendwie so unperfekt den Rest machen müssen. Oder gemacht. Wie auch immer. Die Geschichte da ist auch über das Kehren im Kloster. Und da ist die Geschichte von einem jungen Mann, der bei seinen Eltern noch lebt, in die Schule geht und oder in die Schule, gerade erst mit der Schule fertig war, auf einem Bahnhof gelebt hat. In Korea spielt es. Und der ab und zu Kräuter sammeln geht und hinauf auf den Berg. Und oben am Berg, so in der Natur, ist ein Kloster. Das ist in Korea so üblich, dass die sehr abgelegen sind, aber sehr schön gelegen. Und da kommt er mal das erste Mal rauf und sieht, wie da die Mönche die Blätter kehren. Und er schreibt dann im Nachhinein in seiner Erzählung, ja, sie taten ihre Arbeit still und mit einer Effizienz, die anstrengungslos schien. Eines Tages kam ein Mönch auf mich zu und fragte mich, was ich denn hier in den Bergen tun würde. Und ich wurde erstmal defensiv und ängstlich. Aber statt die Frage zu beantworten, konterte ich mit einer Gegenfrage und fragte, was er tun würde. Und der Mönch lächelte und antwortete, dass ihm aufgetragen wurde, zu kehren. Und dass er damit einfach die Zeit herumbrachte, bis er wieder in sein Zimmer gehen könnte, um ein Schläfchen zu machen. Eine ehrliche Antwort. Also, als ich später des Tages wieder heimging, dachte ich über seine Antwort nach und war glücklich, dass er nicht viel anders zu sein schien als ich. Wenn ich was machen musste, war mein Herz auch nicht wirklich dabei. Ich brachte nur irgendwie die Zeit rum, bis ich mich irgendwie aus der Affäre ziehen konnte. Ein Schläfchen wäre sicher vorzuziehen. Als ich das nächste Mal beim Kloster vorbeikam, auf einen meiner Ausflüge, unterbrach ein anderer Mönch sein Kehren und fragte mich, was ich tun würde. Und ich ärgerte mich über die Frage, aber ich fühlte mich wenigstens nicht so ängstlich. Und ich wehrte sie aber wieder ab, indem ich fragte, was er denn tun würde. Und er antwortete, dass er mit dem Kehren eine zusätzliche Arbeit tun würde, in der Hoffnung, dass er dann der Küche zugeteilt werden würde, die im Winter warm war. Und wo immer zwei, drei Stück Reiskuchen im Schrank waren und an denen die Köche knabbern konnten. Aha. Ohne etwas zu sagen, nickte ich und ging weiter meine Kräuter sammeln. Diese Antwort des Mönchs war mir auch sympathisch, weil ich es gerne warm habe und Reiskuchen zu essen war eines meiner liebsten Aktivitäten, am zweitliebsten nach dem Schlafen. Das nächste Mal kam ich am Kloster vorbei, fragte mich ein dritter Mönch die gleiche Frage, und diesmal wurde ich nicht ärgerlich oder abweisend. Aber ich gab ihm trotzdem die Frage zurück, und er erklärte, dass er kehrte als eine spirituelle Disziplin, welche ihm helfen sollte, seine Wut zu überwinden. Aha. Später, als ich den Bergpfad weiterging, fühlte ich mich irgendwie verwandt mit diesem Mönch, weil auch ich hatte Wut, aber ich war verwundert, dass er sie überwinden wollte. Für mich war sie ein Schutz. Eine Woche später kam ich wieder bei dem Kloster vorbei und sah den Mönchen beim Kehren zu. Und da kam ein anderer Mönch auf mich zu, und als er mich fragte, was ich tun würde, sagte ich etwas über das Sammeln von Kräutern. Vielleicht konnte er mich nicht hören, meine Stimme war sehr zart. Aber ich riss meine Kraft zusammen, um ihn zu fragen, was er tun würde. Und er antwortete, er würde das Kloster verschönern, damit andere inspiriert wären in ihrer Arbeit der spirituellen Transformation. Bevor ich ging, schaute ich nochmal auf den schön gekehrten Pfad entlang und bemerkte, dass das ein Grund war, warum es mich anzog, den Mönchen beim Kehren zuzusehen, weil es schien, als würden sie den Pfad in etwas umwandeln, das mich ruhig und friedlich fühlen ließ. Das nächste Mal, als ich beim Kloster war, zog es mich dahin, auf einen weiteren Mönch zuzugehen, der gerade kehrte, und ihn zu fragen, was er denn so tun würde, und er schaute mit freundlichen Augen mich an. Und dann schien es wie eine lange, aber sehr sanfte Stille. Dann erklärte er, er würde kehren, um allen zu dienen, die das Kloster benützen, und auf diese Weise praktizierend hoffte er, den vollkommenen Frieden zu finden. Als ich das Kloster verließ, dachte ich über seine Antwort nach. Sie kam mir seltsam vor, weil ich nicht verstand, was mit Dienen und mit Frieden gemeint war. Das nächste Mal, als ich das Kloster besuchte, war es das letzte Mal. Ich hatte ein ungewohntes Gefühl, als ich den Berg hochging. Kurz bevor ich das Kloster erreichte, meinte ich, ich würde mich freuen, die Mönche wieder zu sehen. Und ich hatte ein warmes Glühen vor Vorfreude auf was immer auch ich finden würde. Und als ich beim Kloster ankam, ging ich direkt zu einem alten Mönch, der im Kehren vertieft zu sein schien. Ich fragte, was er tun würde, und er antwortete. Und jedes seiner Worte floss über mich wie reinigendes Wasser. Er sagte, ich tue gar nichts. Mein Ego war vor langer Zeit fortgespült worden. Da ist kein Ich, das irgendetwas tut. Das erwachte Leben bewegt sich nun durch meinen Körper, durch mein Herz, durch meinen Geist und durch meinen Mund. Niemand kehrt, und es sind da keine Wege zu kehren und kein Schmutz, den es zu kehren gilt. Das ist eine typische Zen-Antwort. Ich war ganz durcheinander von seiner Antwort. Und bevor ich irgendetwas sagen konnte, drückte er mir den Besen in die Hand und ging davon. Und seitdem bin ich hier. Okay. Die Geschichte in verschiedenen Variationen hört man immer wieder, weil das Kehren so eine wiederholende Tätigkeit ist, die einfach so in diesen Klöstern dazugehört. Jeden Tag eine Stunde oder zwei Stunden. Und tatsächlich, das, was das schön rüberkommt, die ein und dieselbe Tätigkeit kann mit einer komplett unterschiedlichen Einstellung gemacht werden. Und die macht auf eine Weise den Unterschied. Und das spricht auch etwas an, was wir in der Meditationspraxis sehen können. Man denkt oft, jemand, der viel Erfahrung hat beim Meditieren und erfahrene, meditierende, sehr gereifte Meditierende, wie auch immer, hat das alles nicht mehr, hat keine Schmerzen mehr, hat keine Gedanken mehr, hat keine Emotionen mehr. Das stimmt alles nicht. Das sind die gleichen Sachen. Der Unterschied ist die Einstellung. Wie bezieht man sich darauf? Das heißt, es ist wert, nicht nur auf die Objekte, die da so auftauchen, zu schauen in der Meditation, sondern auch auf, wie bezieht man sich darauf? Und nicht nur in der Meditation, das gilt auch für die Arbeitsmeditation oder für wiederkehrende Tätigkeiten. Und speziell, wenn es was ist, was wir sowieso immer wieder tun müssen, dann kann es wert sein, auch mit der Einstellung dem gegenüber zu arbeiten oder Bewusstsein dafür zu haben. In Burma, wo ich recht viel Zeit verbracht habe, gab es ein Nachbarkloster. Ich bin ab und zu in dieses Nachbarkloster gegangen und auch einmal geblieben für ein paar Wochen. Und die haben etwa nicht mit Atemachtsamkeit oder mit einem spezifischen Meditationsobjekt gearbeitet, sondern die einzige Anweisung war, betrachte den Geist. Das war nicht die einzige Anweisung, aber es ging in diese Richtung. Das ist etwas sehr Allgemeines. Das braucht auch eine gewisse Reife, damit umgehen zu können, ohne dass man verwirrt ist oder verschluckt wird. Ein Hinweis war auch immer wieder zu sehen, wie die Einstellung zur Meditation oder zu dem, was man gerade tut, gerade jetzt ist. Und zwar nicht dafür, um eine richtige Einstellung zu finden, sondern einfach um die Einstellung zu sehen, so wie sie ist, egal ob richtig oder falsch, oder geschickt oder ungeschickt. Und auch das allein kann schon sehr viel eröffnen. Es gibt auch eine in diesen sogenannten Einzelgesprächen, wenn es so mehr in das Berichten von meditativen Erfahrungen geht und von was immer so an Objekten auftaucht, körperlichen Sachen und mentalen Sachen, dass es darum geht, auch mal zu erforschen, was wird da gerade beobachtet, wie fühlt sich, was weiß ich, der Rückenschmerz denn wirklich an, oder wie fühlt sich das Ein- und Ausatmen in einer gewissen Phase an, oder wie fühlt sich die Wut im Körper an oder was auch immer. Aber das nächste Schritt ist auch zu sehen, wie ist der Bezug darauf? Wie beziehst du dich darauf? Und es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten hier wieder. Bei den Retreats lese ich gern diese Einstellung vor von diesem kleinen Wesen hier, das es im Internet irgendwo gibt. Und das auch jetzt Achtsamkeit praktiziert. Und dieses kleine Wesen sagt, today I will live in the moment, unless the moment is unpleasant. In which case I will eat a cookie, or two, or three. Heute werde ich im Moment leben, außer der Moment ist unangenehm. In diesem Fall esse ich einen Keks oder zwei oder drei. Und ist vielleicht gar nicht so anders als wir. Zumindest streckenweise. Hier wird etwas angesprochen, was ganz wichtig ist. Nämlich unangenehm, angenehm. Das ist die zweite Grundlage von Achtsamkeit. Ich sprach von Körperachtsamkeit sehr viel. In dieser Lehrrede von Satipatthana, errichtender Achtsamkeit, werden verschiedene Bereiche von Achtsamkeit, die wert sind, wirklich dahin zu sehen, beschrieben. Und dieser zweite Bereich wird genannt Vedana in der Pali-Sprache. Und Vedana ist schwer zu übersetzen. Es wird mit Gefühl übersetzt, aber es ist nicht so Emotionen, sondern es ist mehr so ein Grundgefühl von etwas, ist angenehm, unangenehm oder weder noch. Was immer so die Erfahrungen sind, körperlicher Natur, selbst auch Geisteszustände, Emotionen, Dinge, die wir sehen oder hören, riechen. Das hat irgendwie so einen Grundtonus, so wie es aufgenommen wird. als angenehm, als unangenehm und vieles, und das ist das meiste, was man übersieht, ist weder noch. Dafür kommt die Sensitivität mit der Zeit, wenn der Geist ruhiger wird und weniger reaktiv ist. Man merkt, ah, das weder noch ist gar nicht so schlecht. Es ist nämlich nicht ein bisschen weniger aufwühlend und hat einen friedlicheren Charakter. Aber die Dinge sind so, wie sie sind. Und ein Sinneseindruck ist nicht muss nicht per se angenehm oder unangenehm sein, sondern das hat auch was mit unseren Konditionierungen zu tun. Wir können es auf jeden Fall nicht wählen, ob wir was als angenehm oder unangenehm oder weder noch erleben. Und das anzuerkennen und vielleicht auch mal zu sagen, hey, das ist echt unangenehm. Aber nicht notwendigerweise was machen müssen damit. Das wäre so ein Lernprozess in der Achtsamkeitsmeditation. Ich muss nichts machen damit. Aber oft wollen wir sehr wohl was machen damit. Weil es ist ja unangenehm. Und die Idee ist, wenn alles angenehm ist, dann bin ich glücklich. Und wenn ich die Welt so hinkriege, dass alles angenehm ist, dann passt's. Ich wünsche euch viel Glück. Der Buddha hat ganz klar gesagt, das höchste Glück ist nicht angenehm oder einfach ein schönes Glücksgefühl, sondern es ist ein Frieden. Und das ist ein Frieden, der inmitten der Dinge entstehen kann. Im Frieden sein, auch mit der Wechselhaftigkeit der Phänomene. Das kommt aus Weisheit. Und Weisheit entsteht durch Achtsamkeit, Beobachten, aber auch durch Frustration. Ja. Vielleicht bleibt es machen, erspart. Aber mir ist nicht erspart. Nämlich Frustration, wenn man eine Idee hat und man irgendwo festhält oder irgendeine Erwartung hat, die nicht realistisch ist. Und dann merkt man, die Dinge laufen anders. Und da besteht aber die Möglichkeit, auch davon wieder loszulassen. Vielleicht in den Dingen, wie sie sind, auch etwas mehr Frieden zu finden. Deshalb ist wichtig, angenehm, unangenehm, weder noch, von Zeit zu Zeit, wenn es so offensichtlich ist, einfach anzuerkennen, das ist angenehm, das ist unangenehm. Muss ich was machen damit? Nein, muss nichts machen damit. Es ist halt unangenehm. Und dann gibt es eine Reaktion darauf, und das ist mögen, festhalten, Widerwille, loswerden wollen und so weiter. Und das ist nicht das Gleiche und das ist der wichtige Punkt. Und das kann ich 100-mal sagen. Es ist wichtig, es zu beobachten und zu erkennen. Und das braucht Achtsamkeit. Die Reaktivität des Geistes auf angenehme und unangenehme Erfahrungen zu beobachten. Und er wird reagieren erstmal. Es ist gut zu sehen, das ist eine Reaktion. Das ist nicht das Gleiche. Und vielleicht passiert es auch mal, dass er nicht reagiert und in Frieden sowohl mit dem Angenehmen als auch mit dem Unangenehmen sein kann, ohne es verlängern zu wollen oder wegmeditieren zu wollen. Also die Frage, wie beziehe ich mich auf diese Erfahrung? Das hat was mit Einstellung zu tun. Ich möchte ein paar Einstellungen, die auftreten können in der Meditation, und beschreiben. Vielleicht findet ihr euch da oder dort wieder. Es gibt diesen schönen Ausspruch des Buddha. Gleich als ersten Vers oder im sogenannten Samyutta Nikaya, eine Lehrredensammlung von mehreren. Wir haben es leider nur auf Englisch, wir werden es auf Englisch und dann auf Deutsch vorlesen und versuchen zu übersetzen. If I stood still, I sank. If I struggled, I was carried away. Es geht um Schwimmen. Das Neither standing still nor struggling, I crossed the flood. Wenn ich stillgestanden bin, bin ich gesunken. Wenn ich gekämpft habe, dann wurde ich weggetragen. Und so, weder stehenbleibend noch kämpfend, habe ich die Flut überquert. Flut wird oft beschrieben als die Flut der Trübungen des Herzens, und die uns die irgendwie verhindern, ein Weisheit und Erwachen. Weder kämpfend noch stillstehend. Aha. Naja, stillstehend ist eine Haltung, eine, wo man irgendwie gar keine Energie aufbringt oder irgendwie das einfach so laufen lässt. Aber das andere, nämlich zu kämpfen, zu erzwingen mit Ehrgeiz und so weiter, das wäre das andere. Und das ist auch nicht unbedingt hilfreich. Das heißt, und ich werde morgen Vormittag ein bisschen was dazu sagen, dieses ausgeglichene Energie, weder kämpfen und mit Gewalt, noch zu wenig. Und wir finden die Mitte oft eben durch die falsche Einstellung. Ich merke, so funktioniert es nicht mit dem Kämpfen. Aber es ist vielleicht wichtig, dass wir es erfahren. Oder so geht es nicht mit dem, es einfach nur laufen lassen und überhaupt keine Richtung zu geben. Und so können wir auch die Mitte finden. Gibt es die Geschichte von einem Schüler, der den Zen-Meister fragt, wenn ich mich anstreng, wie lange braucht es, bis ich erleuchtet bin? Der Zen-Meister sagt, ein Jahr. Und sagt er, wenn ich mich sehr anstreng, wie lange dauert es, dass ich erleuchtet bin? 2 Jahre. Wenn ich mich aber wirklich anstrenge und ein bester Schüler bin, wie lange dauert es? 20 Jahre. Eine Haltung, die auch öfters wiederkehrt, hat mal eine Meditierende folgendermaßen beschrieben. Sie hat gesagt, wenn ich meditiere, ich komme mir vor wie die Katze vor dem Mausloch. Die wartet, dass da was rauskommt. Dass da die Katze rauskommt. Nicht die Katze, die Maus rauskommt. Also dieses Warten, auf dass da was Besonderes passiert. Und ich kenne das ganz gut, wie ich begonnen habe zu meditieren, noch ohne viel Anleitung. Ich dachte, da muss irgendwas Besonderes passieren und das war nichts Besonderes. Da war nichts Besonderes. Und ich dachte, da mache ich was falsch. Da muss irgendwas Besonderes sein. Im Zen gibt es diesen schönen Ausdruck des Nichts Besonderes. So diese Haltung. Präsent zu sein, da muss nichts Besonderes sein. Auch dem Nichts Besonderen Aufmerksamkeit schenken. Und in unserem Alltag ist vielleicht auch so sehr viel Nichts Besonderes und wiederkehrende Dinge. Das Wunder ist, dass wenn wir dem Nichts Besonderen die Aufmerksamkeit wirklich schenken können, auf eine Weise kann es zu etwas Besonderem werden. Und das ist ja das Wesen von Langeweile, wo man sagt, den Atem, den kenne ich schon, das ist immer das Gleiche und so weiter. Das ist so langweilig. Fritz Perls nennt das ein Mangel an Aufmerksamkeit. Du kannst an der Aufmerksamkeitsintensität arbeiten. Vielleicht ist die Wahrnehmung oberflächlich. Mein Lehrer in Burma, der Upandita, pflegte zu sagen, if you know one thing, you know everything. Wenn du eine Sache wirklich kennst, dann kennst du alles. Das ganze Universum, das ist wieder so ein Zen-Gedicht oder Zen-Spruch, das ganze Universum spiegelt sich in einem Tautropfen am Gras. Das ist irgendwie alles enthalten. Und wir können tatsächlich unsere Aufmerksamkeit auch so schärfen, Beobachtungskraft zu schärfen, dass man, dass sich ein Universum eröffnet, selbst nur in einem Heben und Senken der Bauchdecke oder Ausweiten der Brust und Zusammenziehen der Brust in einem Atemzug oder was auch immer das Objekt ist oder in einem Augenzwinkern. Aber das lässt sich auch nicht erzwingen und erkämpfen, sondern es ist so ein geduldiges Dranbleiben in einem gewissen rechten Maß, bis die Dinge reifen können. Aber können wir auch dem nicht Besonderen ein gewisses Interesse geben? Oder wie ein Meditationslehrer mal einer Schülerin gesagt hat, die gesagt hat, der Atem ist so langweilig, und der hat gesagt, du musst dich verlieben in den Atem. Sie hat gesagt, das hat geholfen. Bei ihr. Sie hat, es war keine Liebe auf den ersten Blick, aber also dieses sich hineinlehnen in etwas, und das macht uns manchmal auch etwas eng oder spannt sich an hier so in Bereich zwischen den Augenbrauen oder Stirn. Oder manchmal kriegen die Meditierenden Kopfweh von zu sehr anstrengen oder irgendwie was rausholen wollen, was nicht da ist. Ein Hinweis wäre, spüre von Zeit zu Zeit die Spannung im Körper. Die könnte auch manchmal ein Hinweis sein auf zu viel Wollen. Obwohl es nicht immer eindeutig ist, aber manchmal ist es klar. Eine Haltung kann sein, etwas kreieren zu wollen und dann vielleicht auch wieder neu kreieren zu wollen. Vielleicht hat man eine bestimmte Erfahrung gehabt, die echt beeindruckend war. Und wir haben irgendwie uns so erinnert, na, ungefähr so und so sind wir da hingekommen. Was macht man das nächste Mal? Ja, ich probiere es genauso wieder, damit ich wieder dahin komme. Und das mag manchmal funktionieren, aber nicht immer. Aber es ist eine Haltung, wo wir nicht mehr offen sind. Wir können das zum Beispiel bemerken, wenn über die Zeit so gewisse Rituale entstehen, wenn du dich hinsetzt zum Meditieren. Du sagst, ah, da mache ich jetzt, da gehe ich mal zweimal da durch die fünf Punkte und dann das und dann das und dann habe ich es. Weil das hat zweimal oder dreimal funktioniert. Also auch hier auf die innere Haltung achten. Ist die offen für was immer passiert oder haben wir eine Agenda dahinter? Eine andere Agenda kann sein, da ist was, was die ganze Zeit irgendwo, was immer wieder auftaucht, was unangenehm ist, und ich meditiere das weg. So wie ein Freund von mir, der mit der Schnellbahn nach Wien in die Arbeit fährt, mal erzählt hat, er ist mit zwei Arbeitskollegen in der Schnellbahn gesessen, die wissen, dass er meditiert, aber meditieren selber nicht. Und dann bei der Fahrt ist die, das war im Hochsommer, ist die Aircondition ausgefallen, so ist nicht heiß da drinnen und man konnte das Fenster nicht öffnen. Und die haben alle gelitten darunter. Aber dann haben sie zu ihm gesagt, ne, du kannst ja nicht leiden darunter, weil du kannst das ja wegmeditieren. So die Idee. Und wir denken uns manchmal, wenn etwa unangenehme Körperempfindung auftaucht, naja, ich kann das wegmeditieren. Oder okay, ich habe gehört, ich soll die Aufmerksamkeit nicht weggeben, sondern sogar das als Objekt nehmen und da mal hineingehen. Aber wir tun es mit einer Agenda, nämlich um zu. Wenn ich das mache, dann geht es vielleicht weg. Und das heißt, hier geht es nicht so sehr um die Natur der Dinge zu verstehen, sondern eine subtile Agenda. Und das ist sehr menschlich und nichts Außergewöhnliches, aber lass uns dessen bewusst sein, weil es oft unbewusst ist. Und das kreiert dann auch oft eine Spannung oder manchmal eine Frustration. Bis wer darauf kommt, okay, wenn ich ohne Agenda hinspüre, dann geht's weg. Das ist. Oder Geisteszustände oder Emotionen tauchen auf, die nicht angenehm sind. Und wir auch hier kann ein Schritt sein zu sagen, das ist unangenehm. Und ist es möglich, sich auch dem zu öffnen, ohne sofort etwas machen müssen damit. Mit der Zeit kreiert es einen Raum und kreiert es etwas mehr Gelassenheit oder was auch genannt wird, Gleichmut, im Sinne von der Wechselhaftigkeit von Phänomenen, nicht so hin und her gerissen zu sein, sondern etwas mehr in Frieden zu sein. Beziehungsweise, wenn wir die Balance verlieren, ein bisschen schneller wieder zurückkehren zu können. Deswegen wird Gleichmut manchmal verglichen mit Bambus, der nämlich sehr, der biegsam ist und schwingt, aber immer wieder die Mitte findet. Das heißt, eine Einstellung kann sein, wir nehmen was wahr, aber wir wollen es ändern. Eine andere Einstellung kann sein, wir nehmen was wahr, aber wir wollen es verstehen. Woher kommt es? Was ist darunter? Ist auch so was Typisches. Ich spüre einen Druck in der Brust. Da muss irgendwas sein. Was ist da darunter? Ist da eine Emotion darunter? Und das ist irgendwie so ein Graben nach etwas, aber eher konzeptionell. Was wir irgendwie passender tun, ist, wir geben die Aufmerksamkeit dorthin auf diese Empfindung, aber eher mit der Erlaubnis von, ich muss es nicht verändern und ich muss es auch nicht verstehen, warum es ist. Aber ich kann wahrnehmen, vielleicht mit der Zeit, dass sich etwas ändert und dass tatsächlich ganz von selbst ein Gefühlstonus entsteht oder dass Trauer entsteht oder Wut entsteht. Okay, aber wenn nicht, dann eben nicht. Es ist nicht, dass wir da auf einer konzeptionellen Ebene suchen oder irgendwie in psychotherapeutische Prozesse gehen. Also die klassische Erzählung dazu hat sich auch in Burma mit eben diesem Lehrer Sayadaw Upandita zugetragen, wo ein westlicher Psychotherapeut für mehrere Monate dort meditiert hat. Und dort muss man immer beim täglichen Einzelgespräch unbedingt jedes Mal berichten, was habe ich beim Heben und Senken der Bauchdecke wahrgenommen. Ein halbes Jahr lang oder so lang. Und es gibt immer wieder was Neues oder Veränderungen oder man entdeckt immer wieder mehr. Und dann noch andere Dinge, aber was nicht erlaubt ist, ist Inhalte zu berichten, Inhalte von Gedanken. Die sind nicht wichtig, das sind Prozesse und man kann sagen, ja, ich habe Gedanken erkannt und was ist damit passiert? Oder konnte sie loslassen und wieder zur Bauchdecke oder zum Ein- und Ausatmen kommen. Aber was das war, das interessiert ihn nicht. Derjenige hat allerdings so irgendwelche Kindheitserinnerungen, die er vergessen gehabt hat, plötzlich gehabt und hat das berichtet. Und hat berichtet, das ist Heben und Senken der Bauchdecke, aber dann ist diese Erinnerung aus der Kindheit gekommen und jetzt verstehe ich, warum ich mich manchmal so und so verhalte. Das hat den überhaupt nicht interessiert. Und er hat nur gefragt, diese Erinnerung an die Kindheit, war die beim Heben oder beim Senken der Bauchdecke? Das ist jetzt nicht etwas, was ich den Psychotherapeuten unter euch rate, wenn Leute etwas berichten. Das ist ein komplett anderer Ansatz. Der Ansatz ist hier, Prozesse zu sehen. Und der Prozess ist Denken oder Erinnern oder Bilder, aber nicht der Inhalt. Das geht in eine andere Richtung. Es geht nämlich in die Richtung von mehr und mehr auch den Fluss der Dinge zu verstehen und zu verinnerlichen. Gedanken kommen und gehen und Bauchdecke hebt und senkt sich. So. So, eine andere innere Einstellung oder Haltung kann sein, eben Erwartung. Wir brauchen Erwartungen irgendwo. Wenn wir keine Erwartung hätten, wären wir nicht da. Wahrscheinlich. Obwohl ich, wie ich jung war und so in Retreats gegangen bin, habe ich gesagt, ich habe keine Erwartung. Bis einmal irgendjemand gesagt hat, ist das deine Erwartung, dass du keine Erwartung hast? Es ist wohl die Erwartung, dass es zum irgendwie uns gut tut. Oder was auch immer unsere Erwartungen sind. Manchmal haben wir sehr spezifische Erwartungen. Und Erwartung kann einerseits ein Motor sein und uns Energie verleihen, uns Motivation geben. Aber wenn man sie dann auch nicht wieder loslassen kann vorübergehend, kann sie auch blockierend sein. Und oft sind die Erwartungen nicht realistisch. Und im Prozess der ganzen Sache können sie sich auf eine Weise reinigen und wir können sehen, was sind realistische Erwartungen, was können wir erwarten und was ist unrealistisch. Und wir haben auch Erwartungen an das Leben und das Dasein. Und die spiegeln sich ja oft wieder auf bezüglich Erwartungen in der Meditation. Ich höre oft so, dieses das Leben meistern. Und auf der anderen Seite gibt es da eine Sivi von einem Zen-Meister, der in Purek auch unterrichtet und auch der Mitbegründer ist, Vanya Palmas. Und er schreibt in seiner Selbstbeschreibung, er ist Zen-Übender, der seit 30 Jahren auf dem Zen-Weg stolpert. Das gefällt mir. Und es ist, ja, und es ist ein Mensch mit Weisheit, mit Mitgefühl. Das heißt, was sind so die Erwartungen? Und welche sind unrealistisch? Zum Beispiel die Erwartung, dass man alles und letztlich alles irgendwie kontrollieren kann. Und dass wir die Meditation kontrollieren können. Da spiegelt sich es auch wieder. Und mit der Zeit merkt man, dass diese Idee von einem Ich, das die Dinge unter Kontrolle hat, eine Illusion ist. Man denkt sich oft, wenn ich nur richtig genug will. Wir haben oft irgendwelche Muster, die sich wiederholen und so weiter. Und man denkt sich, okay, jetzt bin ich schon wieder das fünfte Mal in das Loch gefallen. Ich muss nur richtig wollen, damit das nicht passiert. Bis man mit der Zeit bemerkt, es gibt so etwas wie Ursache und Wirkung, es gibt etwas wie Neigungen des Herzens, die sehr stark entwickelt sind und es braucht vielleicht etwas Weiteres als bloß den starken Willen, um mit diesen Dingen zu arbeiten, im Sinne von Ursache und Wirkung, im Sinne von Heilsames zu stärken, Ressourcen zu stärken über die Zeit. Aber es ist nicht mit dem starken Willen, dass wir notwendigerweise alles unter Kontrolle haben. Oder die Hoffnung, dass es nichts Unangenehmes mehr gibt. Oder die Hoffnung, dass die Meditation irgendwann perfekt ist. Und das Perfekt ist, das liegt in der Haltung und eben nicht in den Objekten. Das ist das Wichtige. Und insofern ist ein Meditationsweg eher ein Weg des Loslassens als eines des Erreichens. Ein Weg des Illusionen erkennen und loslassen. Und von da kommt dann auch eine gewisse innere Freiheit. Noch eine Haltung, die oft auftaucht. Ideale. Auch das ganz normal, jetzt haben wir da ein Ideal. Ein Buddha vielleicht. Oder wir projizieren wo etwas hinein. Wir vergleichen uns mit anderen. Vielleicht mit deinem Nachbarn meditierenden, der sich eine Dreiviertelstunde überhaupt nicht bewegt. Oder mal irgendwie. Und du kriegst das nicht hin. Ich hatte mal das Pech. Das erste Mal in Burma war vor über 20 Jahren. Für einen Monat. Nach dem Monat habe ich mir gedacht, nie mehr fahre ich dorthin. Dass ich dann noch so lange dort war, weiß ich gar nicht, wie das passiert ist. Weil mir hat alles wehtan und man muss eine Stunde sitzen, eine Stunde gehen, eine Stunde sitzen, eine Stunde gehen und das von früh bis spät. Und der einzige andere westliche Meditierende, der ist neben mir gesessen. Am Anfang habe ich mich gefreut, aha, so ein Kollege sozusagen. Und die erste Stunde, gerade kriege ich so rum. Und dann steht man auf und alle gehen, und der bleibt sitzen. Eine Stunde gehen, in der Halle auch, und das ist alles in einer großen Halle. Dann denke ich mir, aber hoffentlich steht er jetzt auf, endlich noch. In einer Stunde gehen, jetzt sind schon 2 Stunden um. Und dann setzen wir uns wieder hin, er bleibt sitzen. Sitzt neben mir, ohne Bewegung. Und wie diese Stunde um war, die war auch schwierig für mich. Okay, Gott sei Dank, wenigstens jetzt. Aber trotzdem, der ist 3 Stunden gesessen und hat sich nicht bewegt. Und so ging das jeden Tag. Am Vormittag 3 Stunden sitzen, am Nachmittag 3 Stunden gesessen und am Abend 3 Stunden gesessen. Und mir tut alles weh. Es war nicht mehr mein Freund. Und natürlich denke ich mir, naja, der ist viel besser als ich und ich bin viel schlechter als der. Und dann kommt das Vergleichen und dann kommt ein Druck und dann ein sich vielleicht was beweisen wollen und vielleicht mit Gewalt auch so lang sitzen. Das ist alles, das geht nicht mit dem starken Willen. Der war 3 Monate schon dort und ich bin ja gerade erst gekommen. Und da hatte, er weiß, wie es dem gegangen ist am Anfang. Und er ist halt gerade in einer Phase, wo nichts wehtut und wo man leicht gesammelt ist oder was auch immer. Nach einem Monat habe ich das Kloster gewechselt. Aber was dann passiert ist, es ging plötzlich leicht. Es war nicht schwer, eine Stunde zu sitzen, es hat nichts wehgetan, die Dinge sind so recht geflossen und Achtsamkeit war plötzlich nach langer Mühe relativ leicht und fast von selbst. Und dann kam dort, da war ich der Einzige aus dem Westen. Aber dann kam ein Kollege. Und der ist neben mir gesessen. Ein Schweizer. Und ich sitze eine Stunde, sitze 2 Stunden und er müht sich da ab und bewegt sich alle paar Minuten. Und dann denke ich mir, ah, ich bin besser als er. Und um mich dann zu erinnern, wie ist es mir gegangen? Ja? Dieses Vergleichen ist der Hund. Und der Buddha sagt, Vergleichen ist eine Quelle von Leid, egal ob du dich vergleichst als besser oder als schlechter oder als gleich. Wir sind immer in dieser Art von Konkurrenz und sich selber irgendwo einordnen müssen. Das ist für ich dabei. Nicht, dass das nicht passiert, aber es ist wichtig, es zu erkennen und ihm nicht unbedingt auf den Leim zu gehen und das als die Realität zu sehen. Bin ich wirklich schlechter? Ist der da 3 Stunden sitzt, wirklich besser? Es sind unterschiedliche Situationen. Aber das Ideal kommt oft auch mit hinein, nicht im Vergleich, sondern mit einer Meditationsanweisung. Und das ist sozusagen die Schattenseite oder die Kehrseite von Meditationsanweisungen, die zum Beispiel sagt, ja, das nimm als Hauptobjekt der Aufmerksamkeit den Atem. Und dann merkt man, wie viel man nicht beim Atem ist. Und denkt, na, aber ich sollte ja eigentlich beim Atem sein. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Meditationsanweisung eine Richtung gibt, aber dass es nicht darum geht, wenn du das erfüllst, dann bist du gut und dann machst du es richtig. Sondern etwa ein primäres Meditationsobjekt zu haben, und sei das zum Beispiel der Atem, ist auch dazu gut, um zu sehen, was nicht Atem ist. Um zu sehen, was passiert, wenn man nicht mit dem Atem ist. Und das ist genauso wichtig. Es ist genauso wichtig, es ist nicht weniger wichtig. Das heißt, wenn du nicht beim Atem bist, was passiert gerade? Noch eine Frage so in die Runde, was geschieht gerade jetzt? Nicht um schnell zum Atem zu kommen. Sondern um innezuhalten und schauen, was passiert gerade. Ah, vielleicht sind es träumerische Gedanken. Oder vielleicht plane ich gerade mein Wohnzimmer einrichten. Okay, aber bist du dir gewahr dessen? Das ist der springende Punkt. Ja? Selbst Gedanken und Bilder sind sehr subtil, aber ihr kennt inzwischen wohl den Unterschied, und es ist nicht entweder oder, es gibt auch was dazwischen, von total verschluckt zu sein davon oder dann mit so ein bisschen Distanz oder mit ein bisschen Raum drumherum merken, aha, das sind Gedanken. Und schließlich können vielleicht auch Gedanken sein, so wie Geräusche da sein dürfen. Die sind halt einfach da oder sind im Hintergrund und wir denken uns nicht, wie kriege ich jetzt dieses Geräusch los? Aber wie kriegen den Gedanken los? Es ist einfach eine andere Art von Geräuschen im Geist. Oder es ist gerade irgendeine Emotion mehr im Vordergrund und nicht das Ein- und Ausatmen. Okay, dann bemerkt das. Da ist Langeweile, da ist Ruhelosigkeit oder was auch immer. Und dann die Frage, ja, wie lass mich das erleben, wie fühlt sich Ruhelosigkeit an, wie fühlt sich Langeweile an und etc. Natürlich können wir auch dann gut zum Atmen zurückgehen, aber es ist wichtig zu sehen, es gibt ein Spannungsfeld zwischen einer Anleitung und dem, was in der Realität passiert. Und das, was in der Realität passiert, das ist das Wichtige zu erkennen. Es ist im Grunde eine Art Forschungsprojekt. Und es kann sein, dass es Phasen gibt in der Meditation, wo man das wirklich so hinkriegt und über lange Zeit mit dem Atem sein kann oder Gedanken erkennt, wie sie entstehen und vergehen und wieder entstehen und vergehen. Und wunderbar, plötzlich geht es, so wie es gesagt wird und wie man denkt, so sollte es sein. Aber wisst ihr, was dann passiert? Es geht eine Weile gut und dann zerfällt es wieder. Ja? Und das ist so ähnlich wie ein Sandmandala zu machen. Wunderschönes Mandala. Und was machst du dann? Weg. Und selbst Meditationspraxis geht auf eine Weise im Kreis. Es geht nicht irgendwo hin, es geht im Kreis. Das heißt, es geht sehr viel darum, auch wieder, wie bezieht man sich darauf? Wie beziehe ich mich darauf, wenn ich schon so super meditieren konnte und jetzt fällt mir das alles auseinander? Erst einmal sicher nicht gleich. Aber mit der Zeit kriegt man mit, aha, da geht es um was anderes. Da geht es um Festhalten, Loslassen. So sehen, wie Leid kreiert wird, wenn man an irgendwelchen Ideen und Vorstellungen oder festhalten, wie es sein sollte. Was ich kontrollieren sollte und so weiter. Ah, und mit diesem Fluss gehen zu können und es auch wieder loslassen können, da liegt die Freiheit drin. Und deswegen sage ich, man lernt manchmal aus Frustration, wenn man merkt, aha, habe ich ja irgendeine Idee, wie was sein sollte, wie ich sein sollte, wie die Erfahrung jetzt sein sollte. Eine, vielleicht die letzte von den inneren Haltungen, die auch auftauchen können. Das ist nicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ne? Eine, die ich beobachte bei manchen Meditierenden, ist, dass sie zwei Dinge. Das eine ist die Komfortzone sich einrichten. So, jetzt habe ich alles richtig. So, genau das richtige Polster da, das richtige Polster da, und da ist es richtig hoch und so weiter. Und wenn ich jetzt so sitze, dann ist es angenehm und dann geht es ganz gut. Und das ist fein, wenn wir das irgendwo finden. Aber was mit der Zeit auch passieren kann, ist, dass man irgendwie, wenn es so an Grenzen geht und wenn es ein bisschen irgendwo unangenehm wird oder wenn Neuland entsteht, dass man ein bisschen eher zurückzieht oder versucht, in dem Angenehmen zu bleiben. Manche nennen das die Komfortzone. Und das ist auch etwas, was oft erfahrenen Meditierenden öfters geschieht. Ja, sich schon gut eingerichtet zu haben. Und das heißt nicht, das ist schlecht, aber achte darauf, wo du vielleicht etwas träge bist oder wo du vielleicht etwas mehr Energie geben könntest oder wo du an irgendwelchen unangenehmen Grenzen und Erfahrungen irgendwo ausweichst. Und das Zweite ist, ist defensiv meditieren. Dass man sich denkt, wenn ich nur richtig sitze, wenn ich es nur richtig mache, dann taucht dieser Schmerz nicht auf, der da immer auftaucht in der Schulter oder, eben, oder das Ziehen im Rücken oder was auch immer. Und ich kenne Leute, die das derartig durchgezogen haben, dieses defensiv sitzen, nur richtig, nur ein bisschen bewegt, dann kommt es nicht und so weiter. Und das Blöde, meistens ist es noch ärger. Nochmal bei einem Meditierenden, ich weiß nicht, warum der 3-4 Mal immer noch gekommen ist. Er hat so viel Schmerzen gehabt, hat aber immer dieses defensiv meditieren. Bis er irgendwann aufgegeben hat und wirklich mutig einfach betrachtet hat, was ist. Sich sozusagen hineinbegeben hat. Und das war das Retreat, wo sie wirklich was geändert hat. Manchmal ist ein mit Vorsicht meditieren, wo wir wissen, durchaus auch angebracht in manchen Fällen. Aber oft ist es auch so ein ins Unbekannte öffnen und wir gehen in etwas Unbekanntes, unbekannte Sichtweisen, unbekannte Territorien, wenn wir so diesen Geist erforschen oder wenn es still wird im Geist oder wenn wir so wirklich, wirklich präsent sind und vielleicht eine Art von Präsenz erleben, die wir noch gar nicht so kennen. Weil wir gewohnt sind, dass unser Geist immer irgendwie dazwischen quatscht oder was auch immer. Und das kann manchmal am Anfang auch Angst machen. Angst vor dem Unbekannten. Und vielleicht wird man sich etwas zurücknehmen, aber vielleicht beim zweiten, beim dritten Mal etwas mutiger sein, ein Stückchen sich weiter wagen, dieses Unbekannte. Ich möchte gern schließen mit einem Zitat von Sadhguru Tejaniya, das ist der Abt dieses Nachbarklosters, wo die Anweisung ist, den Geist zu betrachten, beziehungsweise die Einstellung gegenüber, was immer wir gerade wahrnehmen, oder der Meditation gegenüber. Und er schreibt über die Einstellung. Das ist jetzt auf Englisch, aber ich versuche das jetzt gleich ins Deutsche zu übersetzen. Wir alle haben falsche Einstellungen. Wir können es nicht verhindern, sie zu haben. Also versuch nicht, die richtige Einstellung zu haben. Versuch aber festzustellen, wenn du eine falsche Einstellung hast. Es ist wichtig, sich gewahr zu sein, wenn du eine rechte Einstellung hast. Aber es ist ebenso wichtig zu bemerken und sogar zu untersuchen, deine falschen Einstellungen. Versuch, deine falschen Einstellungen zu verstehen und finde heraus, wie sie deine Praxis beeinflussen. Und schau, wie sie dich fühlen lassen. Schau immer wieder, mit welchem Geisteszustand du gerade praktizierst. Zum Beispiel warten, dass es aus ist. Oder was auch immer. Gibt es eine ganze Menge. Gut, lassen wir es mal dabei. Und lass uns eine Minute, eine halbe Minute noch in Stille sitzen.